Willkommen, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hi ihr alle da draußen, hier sind Ann-Marlene und Caro mit einer neuen Folge von Ach komm. Hallo Ann-Marlene.
Hallo Caro, und ich werde nie müde werden, dieses Lächeln bei dir zu sehen. Dieses entzückende Gesicht, was in sich hineinschmunzelt, euch zu begrüßen. Das ist einfach cool.
Echt? Ja, weil ich, das ist vielleicht auch ein leichtes Grinsen, oder Lächeln, ja, Grinsen ist es nicht. der, ich will nicht sagen Verzweiflung, aber Verlegenheit, weil ich jedes Mal denke, oh, ich muss mal was Neues bringen. Ich habe aber keine. Vielleicht sollten wir einfach mal unsere Hörer bitten, neue Begrüßungsfloskeln einzuschicken.
Richtig, geil. Und dann sprechen wir die immer vor, das finde ich super. Schreibt uns mal eine richtig coole Begrüßungsfloskel und dann nehmen wir die hintereinander weg. Das wird witzig. Das finde ich eine super Idee, Caro. Super.
Genau.
Sehr gerne.
Dann können wir mal ein bisschen variieren. Ich fühle mich immer so ein bisschen wie bei täglich grüßt das Murmeltier.
Ja, ist es aber ja auch. Der Anfang zumindest. Der Rest hoffentlich nicht. Bei uns hier am
Podcast. Nein. Wir haben ja letztes Mal sehr umfangreich schon über das Thema Pornosucht gesprochen und hatten auch bereits angekündigt, dass wir da heute nochmal reingehen wollen. Vor allem, weil auch vielleicht hinten raus das Thema, wie komme ich da raus? Also wenn ich erstmal in dieser Pornosucht gefangen bin und da irgendwie für mich entschieden habe, okay, da muss ich was ändern, ich will da raus, was sind mögliche Ausstiegsstrategien. Oh, das Wort Ausstiegsstrategien merke ich gerade.
Ja, aber der Ausstieg ist tatsächlich ähnlich schwer.
Das ist doch ein schöner Anhaltspunkt.
Ja, also wirklich, weil du willst einfach dein Objekt der Begierde. Und das ist, ich will einen geilen Orgasmus und der kommt irgendwie nicht. So laue Orgasmen, ich bin nicht zufrieden, das klappt irgendwie nicht, ich will nochmal und so. Das ist ja so dieser Ablauf. Ich denke, ich kann es nochmal machen und dann gelingt es mir endlich. Aber irgendwie, ja, das ist ja das Gehirn ist dann bei der Menge an Masturbation zu diesen verschiedenen neuen Bildern immer. Das wird alles Routine und langweilig und ich bin nicht mehr, das Hirn ist nicht zufrieden. Es ist nicht gesättigt, es will nochmal.
Ja. Es ist so ein Gefühl der Ernüchterung irgendwie, was viele jetzt momentan in einem anderen Kontext, nämlich mit diesen Corona-Maßnahmen und nicht, dieses Nicht-Rauskommen und so weiter auch kennen. Ne? Dieses wirklich, Ernüchterung trifft es, glaube ich.
Ist so richtig. Total. Und das ist, was ist Ernüchterung? Also wenn du drin hängst in der Sucht oder irgend sowas machst, immer wieder und wieder, da ist nicht so richtig die Ernüchterung, weil du nämlich genau den Gedanken nicht denkst. Du hängst immer weiter hinterher, du versuchst immer, du versuchst. Und Ernüchterung heißt ja, ach, ich stelle was fest, könnte ich sagen. Jetzt sehe ich plötzlich klar, jetzt habe ich die Realität. Und deswegen die erste Stufe zum Ausstieg ist wirklich Reality, nicht nur Check, sondern Reality-Annahme. Dass ich merke, das ist meine Realität. Ich mache es so und so oft. Ich mache es zu viel in meinen Augen, in eigenen Augen. Meine Frau sagt das auch. Vielleicht kriegen andere Leute was mit. Ich komme nicht mit zu Familientreffen und so. Das ist, so endet das. Ja, nein, ich will gar nichts mehr. Ich will in meinem Zimmer sein, in meinem Kämmerlein und das machen. Also die Realitätswahrnehmung. Also das hier ist ein Problem. Das ist wichtig, weil sonst mache ich nicht die Schritte, die nötig sind.
Dem entgegen steht natürlich ganz massiv, also dieser Erkenntnis, das haben wir beim letzten Mal auch recht kurz noch angerissen, zum Ende hin, ist das riesen Thema, was wir ja schon oft auch in anderen Kontexten besprochen haben, das Thema Scham.
Ja, garantiert, weil das Ding ist, also fast bei jeder sexuellen Sache, die ich in der Praxis bisher kennenlerne, liegt da so in so einem Unterton. Ich muss jetzt gerade an Melanie Büttner denken, die den Zeit-Podcast macht und die das Buch gemacht hat, ist das normal? Aus dem Podcast heraus. Wir schreiben ja auch ein Buch zusammen in diesem Herbst. Da ist auch eine Freundin von mir, das ist total nett. Wir können ganz, ganz viele Dinge besprechen. Und auch sie sagt, oder auch so heißt ja auch das Buch, ist das normal? Weil die Leute immer denken, die sind die Einzigen mit dieser Sache. Ja. Und wenn ich die Einzige bin, dann falle ich aus der Gruppe. Und Scham ist ein sozial angelernter, also das ist ein Grundmechanismus, den wir haben. Aber ich lerne auch, was passiert, wenn ich aus der Gruppe falle. Und dann soll die Scham kommen, das ist dieses Angeborene, und mir zeigen, du bist jetzt falsch, du bist jetzt anders, weil es gefährlich ist. Oder für unser Hirn ist es gefährlich, aus der Gruppe zu fallen. Ja. Und dann schäme ich mich, weil ich bin ja der Einzige, der das hier macht und das ist ja widerlich und so, dass wir sehen andere das und wenn ich das sagen würde, würden die mich auslachen oder sagen, du spinnst ja wohl oder das macht man nicht oder so. Und das ist diese Scham, die schämen sich ganz, ganz viel. Leute, die über alles in der Sexualität, weil es eben so intim ist.
Ja, das unterschätzt man, glaube ich, sehr. Das ist ein sehr machtvolles, es ist ein Gefühl. Ja, natürlich ist es ein sehr machtvolles Gefühl, was dann irgendwie auch Veränderungsprozessen massiv entgegenwirkt. Ne? Aber also wie komme ich, vielleicht ist dann die erste Frage auch tatsächlich erstmal nicht, wie komme ich aus der Sucht raus, sondern wie lege ich diese Scham, die dem Ganzen so entgegenwirkt. Das kann man ja auf ganz viele Problemstellungen, hast du ja gerade auch schon angedeutet, ne? Aber, übertragen.
Ja, der erste Schritt ist ja immer noch der Realitätscheck oder Realitätsannahme.
Trotzdem.
Weil dann weiß ich, das ist jetzt eine Tatsache, dass hier ist nicht gut oder hier stimmt was nicht, ich muss was tun. Dann ist es einfacher zu sagen, und ich muss meine Scham überwinden. Du musst erst das Problem erkennen. Okay. Also wenn man kein Problem erkennt, kann man auch gar keine Lösung finden. Also das ist wirklich immer, wie bei allen Drogen, ich muss merken, dass ich ein Problem habe. Und das muss ich zustimmen und sagen. Also ich denke jetzt an anonyme Alkoholiker oder irgendwas, die arbeiten ja alle damit. Die ein Professor hatte mal geäußert, als es darum ging, ich habe Diskussionen mit ihm geführt über Haschischverbrauch zum Beispiel, was ja auch eine Sucht ist, könnte man sagen. Da er sagte, gib mir 10 Heroinsüchtige, die habe ich schneller clean als ein ein Hanfraucher oder Haschisch rauchender Mensch, der immer noch nicht sieht, dass er ein Problem hat. Okay. Er oder sie. Okay. Also bei Heroin ist klar, da bist du am Sterben, du bist, wenn du abhängig bist, auf die falsche Art, holst dir schlechte Drogen und das siehst du, das weißt du, das hier bringt mich um. Aber das andere macht auch was mit dir, Haschisch, aber du meinst, es ist nur gut, es ist nichts Schlimmes und so weiter, da redet man sich raus, wie auch viele mit Alkohol es tun. Und bevor du nicht eingesehen hast, ich bin Alkoholiker oder dieses Haschischrauchen macht was mit mir. Es macht zwar auch was Gutes, aber es belegt mich auch. Ich kriege Dinge nicht mehr gesagt und ich komme auch in psychisches Ungleichgewicht. Es gibt ja Leute, die werden tatsächlich auch psychotisch. Ich habe aus privaten Gründen damals gefragt, weil ich war mit jemandem zusammen, wo das passiert ist. So, und diese Einsicht,
kenne ich auch Fälle.
Ich habe ein Problem. Das ist das Allerwichtigste, weil dann kann es auch als Schritt 2 heißen, ich hole mir Hilfe. Und dazwischen steht dann diese Schamüberwindung, die du sagst. Aber das wird wirklich einfacher, wenn man es realisiert hat.
Ja, das glaube ich. Also diese Eingeständnis im stillen Kämmerlein ist so der erste, ne? Ja. Mit mir selbst in Klausur, das ist der erste Schritt. Und dann diese Hürde zu nehmen, damit nach außen zu treten und dann irgendwie sich jemandem auch anzuvertrauen irgendwie und zu sagen, ich glaube, da kommt man einfach nicht umhin, sich jemandem anzuvertrauen. Nee. Das kann ja auch erstmal irgendwie im familiären Rahmen sein. Das muss ja nicht sofort therapeutische Hilfe sein.
Aber wer sagt gerade,
immer
gerne, ich wichs unfassbar gerne zu Pornos 8-mal am Tag. Aber das Ding ist, wir können ja überlegen, ich habe ja gesagt, zum Beispiel, ob man das jetzt alleine hinkriegt. Wenn jetzt irgendwelche Hörer denken, bei mir ist es auch zu viel. So, aber wie viel, das wissen wir ja gar nicht. Aber so, dann machen wir ja diesen Stick-It, Post-It auf den Screen, so dass meine Realität näher kommt. Nächstes Mal, wenn ich aufklappe, sehe ich den gelben Zettel. Und dann kann ich überlegen, will ich es wirklich jetzt machen, will ich es nicht. Dann kann ich mir eine Regel geben. Je nachdem, wenn ich es jetzt 8-mal mache, dann darf ich es heute 4-mal. Dann kannst du auf 2-mal gehen. Dass du beginnst, das kann sein, dass du selber Dinge tun kannst. Aber wenn du merkst, ich kann es nicht, es wird schlimmer und, dann tatsächlich Hilfe von außen und nicht, wie ganz viele machen, zum Psychologen gehen. Also das ist, wenn das ein guter Psychologe ist, mit Glück oder zufällig, der auch entspannt über Sex reden kann, aber da kannst du eigentlich wirklich ein jeder normale Mensch hinsetzen mit einer psychologischen Ausbildung, das sexuelle Wissen dieser Person ist so, wie diese Person es erlebt hat in dem eigenen Leben, weil ausgebildet darin sind sie nicht. Es sei denn, sie haben weitere eigene private Zusatzausbildungen gemacht. Und deswegen würde ich immer einen Sexualtherapeuten aufsuchen.
Okay,
Unzählige Klienten, die mir gesagt haben, ich war schon 5-mal beim Psychologen, also verschiedenen, und nicht, weil alle Psychologen jetzt schlecht sind, aber die Standardantwort ist, er wollte nicht über Sex sprechen oder sie konnte nicht über Sex sprechen. Also also das ist einfach ein Sonderthema und wer das nicht kann, kann es auch nicht nur, weil er Lehrer ist oder Psychologin oder irgendwas.
Ja, na, es ist schon nochmal eine ganz spezielle Fachrichtung innerhalb der Psychologie auch, ne? Also
ja, ja,
für die man sich dann nochmal, so wie andere Fachärzte oder so, dann auch letztendlich spezialisiert.
Jetzt sagst
ne?
du, ein Fach innerhalb der Psychologie, Sexualunterricht oder Lernen über Sexualität ist weder Anteil von Psychologiebildung okay. noch Urologiebildung oder Gynäkologie-Ausbildungen oder Hebammen oder ja, das ist kein Teil. Das ist so erschreckend zu hören, aber so ist es.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, das ist ja eigentlich unmittelbar miteinander verbunden. Das überrascht mich auch sehr.
Ja, ist ein Zufall. Ein Zufall. Wenn ich mal kurz, wenn ich eingeladen unterrichte, mal 100 Psychologiestudenten eine Stunde in irgendwas. Mhm. Ja, gut.
Oh, wow.
Aber ansonsten, das ist eine Sondersache. Ich habe ja selber Psychologie studiert und ich habe nicht ein einziges Mal davon gehört. So ein Mini irgendwas, wenn man über Freud liest. Also wie er das gesehen hat. Aber das ist ja nichts für heute. Also das lernt man einfach nicht. Und auch nicht in der Gynäkologie. Zum Beispiel, was erschreckend
spannend,
ist.
Ne? Ja, das ist wirklich erschreckend. Ja, wer weiß, was auch da das Thema Scham wieder für einen Anteil hat, ne, in dem Bereich.
Ja, und deswegen, deswegen betone ich das. Ich bin grob jetzt, aber ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, also Gynäkologen, Gynäkologinnen, die sagen, nein, das ist kein Unterrichtsthema. Weil ein Mensch, der abhängig ist, da denkt man doch erst an Psychologie. Und wenn diese Person in der Scham hängt und es ist furchtbar. So jemand muss ich nicht auch noch einen Stempel bekommen, weil es zufällig oder ja oder sie, aber meistens ja Männer, zufällig an jemand gerät, der oder die es nicht kann. Also die wertend unterwegs ist zu Sexualität oder die gar keine Ahnung hat, was man macht.
Ja, schwierig, ne? Dann wird's vielleicht noch irgendwie verschlimmert, die Situation am Ende sogar, weil
dann kriegst du noch mehr Druck, schämst dich noch mehr. Was tust du denn als Erlösung?
Genau.
Wickst du mehr, weil du willst ja deine Erlösung.
Ja.
Also das ist gut. Ich bin jetzt heute anscheinend sehr brutal in meiner Äußerung dazu. Aber ja, wenn ein Psychologe mit Drogen sich auskennt, dann ist es und einigermaßen entspannt ist, über Sex zu reden, dann ist natürlich eine super Wahl.
Ja. Ja, oder allgemein das Thema Sucht auch, ne?
Ja.
Also wobei es das haben wir letztes Mal ja auch schon an.
Nein, genau.
Wobei, also gerade jetzt zu diesem Thema Pornosucht, es richtet sich ja auch diese Empfehlungen, die wir gegeben haben, jetzt eben, also wie Ausstiegsempfehlungen aus der Sucht, richtet sich ja gar nicht nur unbedingt, das hattest du vorhin auch nochmal gesagt, an Menschen, die wirklich süchtig sind, ne, sondern auch an diejenigen, die vielleicht von sich sagen, oh, könnte ein bisschen zu viel sein, hat schon Einfluss auf meine Sexualität, auch mit dem Partner, ne, die Sexualität mit dem Partner leidet darunter unter meinem Masturbationsverhalten oder übermäßigen vielleicht auch Pornokonsum. Wir hatten das letztes Mal auch kurz angesprochen. Also es gibt ja auch die Möglichkeit bei der Auswahl des Filmmaterials oder dessen, was man sich da reinzieht, zu variieren. Und da hattest du in dem Zusammenhang nochmal angesprochen, das Thema auch oben und unten, inwiefern das in Verbindung ist, also Kopf und Genital.
Ja, weil die Sache ist, was ist eine Entladung? Ein Orgasmus entlädt was? Also man könnte sagen, im Orgasmus wird entladen die Spannung, die sexuelle Spannung, die sich bis dahin aufgebaut hat. Und da hat man es manchmal, das Genital, also sexuelle, ich habe Bock auf einen Orgasmus und es reicht einem. Aber es kennen auch Leute, dass sie plötzlich weinen müssen danach oder lachen. Da ist dann eine zusätzliche emotionale Entladung. Oder man hat Sex gemacht oder Liebe gemacht, also oder es hängt zusammen. Also da ist so ein Erlebnis mit jemand anderem, wo man am Ende, man war so miteinander verbunden und so. Das kann so eine Art fast weinen vor Glück oder lachen vor Glück. Dann ist da eine andere Entladung und die ist sättigend. Dann sind es andere Dopamine, Oxytocine und so weiter. Das kann sehr erfüllend sein, aber nichts gesagt, dass man nicht einmal auch mal wichsen kann und dann kommt man genital. Und das ist geil. Ich sage es nur, weil viele von denen, die immer wieder nach dieser Erlösung suchen und nicht finden, sehr muskulär angespannt, schnell bewegen, mit der Hand einfach an einem Genital rubbeln.
Ja.
Und das ist das, was nicht so besonders viel schöne, lebendige, überall sich ausbreitende sexuelle Energie speichern kann oder so aufbauen kann. das ist so das. Und da gibt's eben Pornos, die das mehr animieren oder dazu führen, dass man eher weiter ruppelt, wichst, nämlich Pornos, die genau das zeigen. Schnelles Stoßen und zack und
dann. Das ist Mainstream, ne?
Genau, und deswegen könnte man auch versuchen, andere Dinge zu schauen. Und dann ist es vielleicht nicht ganz so erregend am Anfang, aber man kann denn sein Skript, sein sexuelles Skript im Gehirn damit bewegen, erweitern. Und dann erinnert plötzlich das Masturbieren mit den Bildern, mit den neuen Bildern und damit, dass ich mich vielleicht bewege, im Bett liege und nicht immer nur die Hand bewege, sondern auch das Becken, dann beginnt es an den ganz normalen Geschlechtsverkehr zu erinnern, den man haben kann. Also, und dann werden die Dinge interessanter, weil dann passiert mehr. Es passiert einfach mehr, wenn man sich bewegt und atmet und nicht so angespannt unterwegs ist.
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die letzte Folge dazu zu dem Thema Pornosucht nicht gehört haben. Also so das übliche Setting, das hast du ja auch in anderen Folgen immer schon mal wieder beschrieben beim Pornoschauen, also meistens Mainstream-Porno, also
sprich
dieses schnelle.
Es gibt ja viele
verschiedene. Ist dieses vorm PC oder Tablet auf dem Stuhl eingeengt in der Haltung, ne? Also irgendwie sehr geschlossene, korrigier mich, wenn ich es falsch sage, Körperhaltung, sehr angespannt, ne? Also nicht an den natürlichen Geschlechtsverkehr erinnern, sondern irgendwie was ganz Verkrampftes, Geschlossenes. Und das
abreiben. Abreiben.
Genau, das hast du gesagt, abreiben, genau.
Ach so, habe ich das auch da gesagt? Ja, das ist so ein Reiben.
Ich glaube, du hast das schon mal erwähnt. Ich hör's.
Ja.
Genau, das hat mit der natürlichen, nenne ich es jetzt mal, Sexualität, also mit dem Partner so, natürlich nicht mehr viel zu tun. So. Und wenn man da das Setting dann einfach schon mal ändert, auch beim Pornokonsum oder so, dann ist es schon mal ein kleiner Schritt, ne?
Setting ändern, das ist ein großer Schritt. Also selbst das Setting ändern, ich weiß, was du meinst, aber selbst das Setting ändern muss in kleinen Schritten vollzogen werden. Also du kannst du änderst gleich das ganze Setting und dann liegst du da und hast keine Erektion mehr. Oder ist es nicht geil? Also das muss man schon langsam machen, damit das Gehirn hat ja sein Skript, seine Muster. Und da musst du gucken, was du ändern kannst. Vielleicht kannst du, den Ton ausdrehen.
Okay.
Und dann hörst du nichts, dann spürst du anders. Also die Reize senken oder das machen wir auch oft, wenn Leute zu früh kommen. Also man spielt mit dem, was du da als Input hast. Aber das ist vielleicht gleich zu viel. Also alleine das, dass du nicht da mehr sitzt, sondern aufs Bett gehst, dann bist du entspannter und dann kann es sein, dass es gar nicht mehr so gut klappt. Deswegen schlagen wir ja oft sowas vor, beginne so mit der Veränderung und dann setz dich hin und beende das vom Computer, solange du da noch drin hängst in deinem Muster. Mach es umgekehrt, beginne mit dem Computer und versuchst dann in letzter Sekunde, legst du dich hin aufs Bett und führst da zu Ende mit der neuen Strategie, zum Beispiel mit dem Becken auch bewegen oder so. Also wirklich ganz kleine Veränderungen, ganz kleine. Und ein bisschen auch lernen, das ist aber dann einfacher in der Therapiesitzung, mit den Atem dazu zu nehmen und so weiter, weil das ist macht ja alles ein bisschen weiter, öffnet. Das S atmet, weil wir atmen.
Ja, genau. Also das betrifft dann auch die Filmauswahl, ne? Also dass man da dann irgendwie so langsam vielleicht auch switcht, nicht zu viel wollen gleich.
Ja, genau. Nicht zu viel wollen.
An anderer Stelle Druck aufbauen.
Ja.
Genau.
Das geht daneben.
Geht dann oft schief. Welche Rolle spielt denn mal angenommen diese jetzt Betroffene befinden sich? Das geht mir jetzt gerade noch durch den Kopf. Befinden sich in einer Partnerschaft. Also sind welche Rolle spielt denn bei diesen Prozessen dann auch der Partner?
Ja, das ist leider wahnsinnig wichtig, weil wenn ein Partner, eine Partnerin jetzt sehr stur reagiert, alles abwehrt, das ist nicht in Ordnung, das ist widerlich, dann fühlt sich die Person, die sich ohnehin schuldig und widerlich fühlt und schämt, noch schlimmer. Und das erhöht den Druck und das heißt, dann mache ich es eher noch mehr.
Okay.
Nutze das zur Entladung. Aber das ist ja nicht so einfach zu sagen, auch ohne Hilfe von außen, wenn wieder jemand da steht mit einem Skript, also die Person, die nicht selber wächst, was ja oft dann die Frau ist, dass sie ein Skript hat, wo sowas wirklich als widerlich angelegt ist. Und die sagt, niemals, ich masturbiere sowieso gar nicht. Oder nie, okay, wenn ich in Beziehung bin und so weiter. Also da sind Gespräche von außen oft wichtig, um klarzustellen, versuchen, diese neue objektive Sichtweise reinzubekommen, dass jeder wichsen kann im Prinzip, wenn nicht gerade abhängig und mit großen Einflüssen auf die gemeinsame Beziehung, wichsen kann, wann er will. Also das ist Solo-Sex, Sex mit mir. Und das kann ich eigentlich so wie kleine Kinder es machen, auch wenn das viele nicht hören wollen, ruckeln in ihrer Windel rum oder hängen auf der Sofalehne. Mm. Das entspannt, wenn man da eine Entladung hat. Und da muss sich der Partner oder die Partnerin definitiv auch meiner Meinung nach nicht einmischen. Das hatte ich schon gesagt.
Okay, gar nicht.
Nein, gar nicht. Hm. Das ist doch nicht meine Sache, wenn mein Freund wichst.
Ach so, also nein. Nee, aber ich meine jetzt natürlich nicht zu diesem Zeitpunkt, aber wenn das dann zum Problem wird, ne? Also wenn dieser Suchtaspekt dann wirklich reinkommt.
Es liegt ja oft so, dass diese Partnerinnen, ob Sucht oder nicht, sowieso einfach nicht mögen, was der Mann da macht. Und das ist, also wir müssen viel weiter zurückrudern. Da kann es sein, dass wir hier Partnerinnen haben, die selber ganz gut ein paar Gespräche haben können, wo ich, wie ich eben meinte, ihr erst beibringen muss, dass das normal ist und dass man machen kann, was man will. Dann kommt da so eine Normalität rein und die beginnt zu verstehen, ach so, Wichsen ist nicht immer, das hat mit mir nichts zu tun, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig. Mm. Und erst im zweiten Schritt dann, welchen Einfluss hat das übermäßige Wichsen auf unsere Beziehung? Und wenn sie dann erklären kann, wir können gar keinen Sex mehr haben, weil er gar keine Erektion mehr bekommt und er hat auch gar keine Lust und so weiter, das ist ein anderes Thema. Aber ich muss erst die grundlegenden Dinge klären bei dem Paar. Weil wie soll ich sonst mit einer Partnerin oder mein Klient kommt vielleicht alleine und erzählt das, wie soll er denn, der kann ja auch zu Hause nur verrecken, wenn er an einem engen sexuellen Skript von jemand anderem trifft. Am besten muss man gucken, mit welcher, wir gucken ja immer, das sind sexuelle Systeme, auch systemische Paartherapie und aber auch das, was ich gelernt habe, dass diese mehrere Bereiche, die jeder hat, also wie er über Dinge denkt, dann wieder so körperliche Dinge und dann die emotionalen Dinge und dann die Paar-Dinge. Da hat die andere Person ja genau die vier Bereiche. Und die grätschen ja ineinander, gerade in der Paarecke. Aber sitzt dann die andere Person und hat zum Beispiel hohe Scham und bei uns war alles zu Hause ganz streng. Ich bin streng erzogen worden. Wir haben uns nie nackt gesehen. Ich habe nie gesehen, dass meine Eltern sich umarmt oder geküsst haben. So ein Skript. Wie soll die Person, die sich eh schämt, mit so einer Person versuchen, das Problem zu klären? Da braucht es meist Hilfe von außen. Eine neutrale oder objektive Meinung, was ist eigentlich so schlimm bei Masturbation und so. Das sind solche Themen, die hängen oft zusammen.
Da haben wir ja auch, das haben wir ja sehr intensiv auch, glaube ich, in unserer Folge Genüge ich nicht mehr besprochen. Auch schon dieses, was du gerade angerissen hast. Cool. Nichtsdestotrotz habe ich gerade gedacht, ist ja Hilfe oft nicht so ganz schnell verfügbar. Ne? Also wer sich schon mal um einen Therapieplatz bemüht hat oder so, der weiß, dass oft der Leidensdruck, wenn man diesen Schritt wagt, doch schon bei vielen, würde ich mal unterstellen, auch Paaren sehr, sehr hoch ist. Ne? Ja. Also diese Hemmschwelle, in Therapie zu gehen, ist ja sowieso schon sehr hoch. Ist die Entscheidung dann dennoch gefallen, dauert es oft noch mal, ich will jetzt nicht übertreiben, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber glaube ich schon Monate, bis man dann irgendwo vielleicht...
Ja, das ist ungerecht, sozial ungerecht, weil die Kassen zahlen eh keine Paartherapie, also musst du es selber zahlen.
Das auch.
Und wenn du wiederum aber selber zahlst und auch kannst, dann brauchst du auch nicht so lange warten. Okay, unsere Praxen sind voll, aber wir haben Termine.
Ja, okay, alles klar.
Man muss nicht das öffentliche System mit dem Psychologen und ewig warten. In der Zeit kannst du geschieden sein. Also und sowas zu besprechen, das ist ein Gespräch und vielleicht zwei Gespräche und dann wird zu Hause geübt und so und insgesamt 5 Gespräche oder so. Also das ist ja überschaubar. Der Klient muss dann vieles zu Hause tun, aber das verändert sich dann. Dann lösen sich Dinge ziemlich schnell.
Ja, aber so um für eine erste, ich sag es mal so, bevor man dann diesen Termin hat und bevor der Leidensdruck allzu hoch wird, so eine erste Krisenintervention, ja. Wenn ich als Partner jetzt zum Beispiel auch feststelle, okay, das entgleitet hier gerade irgendwie völlig. Und was ist ein guter Weg, das irgendwie zu thematisieren? Also nicht natürlich auf dieser Ebene, die du gerade schon besprochen hast, es geht gar nicht und Ablehnung und eklig und das ist nicht der Weg, das haben wir jetzt ja schon verstanden. Aber was wäre denn ein guter Weg, das Thema irgendwie sensibel, wenn ich so als Partner das Gefühl habe, oh, das läuft hier aus dem Ruder, da auf das Gegenüber zuzugehen?
Da bist du komplett abhängig davon, von der Differenzierung der anderen. Also wenn du in einer Beziehung lebst, wo du Dinge sagen kannst, so eine Person fragt ja auch gar nicht, was du gerade gefragt hast, nicht weil du das jetzt, aber du willst es ja wissen für Leute. Aber Leute, die sehr differenziert sind und in einer guten Beziehung leben, wo man Dinge sagen kann, die sagen es dann. Aber oft leben Leute ja nebeneinander her, haben lange nichts gesagt, sagen oft ihre Meinung eh nicht. Und wenn sie es sagen, kommt es wie Vorwurf rüber oder du bist falsch und. Und deswegen geht es darum jetzt wieder, jetzt haben wir die Four Points of Balance, die vier Punkte der Balance.
Ich habe gerade dran gedacht.
Du musst wissen, wer du bist, wofür du stehst, was du haben willst, dann musst du es sagen können. Du musst es in einem guten Ton sagen können. Und wenn du nicht aufgeregt bist, du musst dich selber beruhigen können, wenn dich Dinge erregt und aufregen. Und du musst Dinge durchhalten können, lange genug, bis du findest, es ist sinnvoll weiterzumachen oder dass du dann tun musst, was getan werden muss. Und das ist manchmal Trennung. Das war jetzt der Schnelldurchlauf, du Four Points of Balance von David Schnarch. Aber das Ding ist, es hängt damit zusammen, wie du Dinge sagst, ob du es sagen kannst und wie du dich fühlst. Und das müssen verdammt viele Leute erstmal üben. Da sitzen die dann und sagen, no way, das sage ich nicht, das kann ich nicht sagen. Dann komme ich immer mit, kannst du das schreiben? Könntest du das formulieren? Und dann bringst du es nächstes Mal mit und dann gucken wir es zusammen an und so. Okay. Und irgendwann entsteht, denn ich habe auch so verschiedene Vorlagen dafür und so, dann liegt endlich irgendwas da, wo jemand sagen kann, dahinter stehe ich. Hinter dem, was hier steht, und das lege ich ihm heute Abend aufs Kopfkissen. Oder das gebe ich ihm, ich habe hier einen Brief, lies ihn am Wochenende oder so. Also dann viele Leute lesen ihn sofort und dann gibt's Streit. Aber mal sehen. Ah. Also das ist ein Wagnis, weil sonst hättest du längst schon was gesagt.
Ja, das stimmt. Ja, viele tragen sich dann da Wochen, Monate lang, schlimmstenfalls sogar vielleicht jahrelang mit rum, ne? Und dann wird das Problem natürlich im Kopf auch immer größer. Also von daher ist der Tipp natürlich irgendwie gut, dass man vielleicht, wenn man merkt, oh, da hat sich jetzt schon so viel aufgestaut und das ist so ein Riesending schon in meinem Kopf, erstmal für sich selbst vorsichtig vorzusortieren, in zum Beispiel schriftlicher Form. Und zu gucken, was sind meine Punkte, ne? Was ist mir am wichtigsten vielleicht, was möchte ich dem Gegenüber in dem Zusammenhang mitteilen?
Ja, und weißt du was ich auch oft sage, wie Bibliotherapie und so, also Leute, die nicht in die Praxis kommen, es gibt mittlerweile, das heißt tatsächlich so Bibliotherapie, dass du, manch guter Ratgeber ist besser als ein schlechtes Gespräch bei jemandem.
Also, das ist ja interessant, weil ich hatte ja das ist interessant, dass du das jetzt gerade aussagst, weil ich hatte ja das Interview mit der Steffi Stahl und dem Michael Nass zu dieser Bindungsthematik, Bindungsängste und so weiter. Und die sagte genau am Ende des Gesprächs, als ich dann so ich möchte ja immer gerne, dass es für Menschen, die sich da irgendwie angesprochen fühlen oder die betroffen sind, irgendwie eine Idee, dass sie eine Idee bekommen, wie sie aus etwas rauskommen oder irgendwie was an die Hand kriegen, pragmatischer Natur. Und da meinte sie auch, dass genau was du gerade sagst, manchmal ist ein, ich will die Therapeuten nicht arbeitslos machen, aber ihr habt es ja nun beide selber gesagt.
Ja, nee, richtig.
Manchmal ist ein guter Ratgeber oder vielleicht auch ein guter Podcast.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Zum Thema
natürlich,
sehr viel besser, ne, und hilfreicher als, was sie sagt es dann irgendwie, wenn ein Therapeut, das ist bei mir so hängen geblieben, den roten Faden eines Problems oder einer Struktur, eines Mindsets nicht an die Hand bekommt, dann hilft keine Therapie irgendwie.
Genau. Und deswegen, es geht ja jetzt auch darum, erst nicht das Problem zu lösen, leider, sondern wie du sagtest, wie setzt man das erste Zeichen? Wie sagt man was? Und da kann man eben sagen, lies mal das und das oder, und das sind Stephanies Bücher einfach wirklich cool, weil da kannst du wirklich gute Selbstarbeit mitmachen. Und viele lesen auch das Intimität und Verlangen von Schnarch, aber das ist sehr schwer zu lesen. Aber zum
Beispiel, kann ich bestätigen. Ich habe es mir jetzt auch endlich mal bestellt.
Nachdem
wir so oft drüber gesprochen haben und ich von dir so viel schon drüber gelernt habe, habe ich es mir jetzt endlich auch mal selbst bestellt und habe angefangen, es zu lesen. Also man braucht gerade am Anfang, ja, sage ich jetzt, genau, also ich brauchte, ja, nicht Mann, sondern ich brauchte schon ein bisschen, um erstmal reinzukommen. Richtig. Aber es lohnt sich definitiv, dran zu bleiben.
Ja, genau, genau. Und was du machen kannst, das wollte ich jetzt wirklich tatsächlich sagen, obwohl du schon gesagt hast, man kann doch dem Partner sagen, du, ich höre diesen Podcast, ach komm, geht um Sex.
Ja.
Weil ich würde mir wünschen, dass du den dir anhörst.
Ja.
Dann, das ist so nebenbei und so weiter. Und dann ist doch klar, wir sprechen drüber, man hört dieses. Oder kleine Art in Artikel, ja, den man sieht. Oder dieses Interview, was du da geschrieben hast. Was ich übrigens, das wollte ich dir noch sagen. Ich fand den Artikel so, so toll. Dieses Interview mit dir und mit, wow, den beiden.
Nast
und also Generationen, der Autor von
Beziehungsunfähig, genau.
Nast und Stephanie Stahl, das Kind in dir muss Heimat finden. Da hast du die beiden, ja, Interviews viewed und das ist auch mein Fachgebiet alles. Und ich las das und dachte, ja, wow, was für ein geiles Interview. Wie viel da drin ist, also die Fragen, die du gestellt hast und wie es geschrieben ist, ist ganz toll. Jetzt wollen alle wissen, wo sie es finden. Aber wirklich, Caro, Kompliment in meinem Fachbereich, wie du das gemacht hast. Das Ding ist Hammer.
Vielen Dank. Ja, ich durchdringe das auch jetzt mehr und mehr. Also da habe ich ja auch jetzt einfach, kann ich das Kompliment ja auch zurückgeben von dir, auch viel schon hier in unserem Podcast gelernt.
Ah, ja,
war auch ein super spannendes Thema. Ich bin ja dicht, ja, dran. Also durch, ja, unsere regelmäßige Zusammenarbeit bin ich ja permanent auch dran.
Und genau, warum dieses, also gut, ich bin fast angeboren, alle Kinder sind angeboren sexuell entspannt. Die sprechen über ihren, yeah, Körper und wir lernen denn, dass wir es nicht, yeah, tun. Ich bin auch so erzogen, du kannst alles sagen, das ist herrlich. Aber was natürlich, ja, was macht, das ist ein gutes Beispiel, ist auch, dass ich mich täglich damit beschäftige. Und, ja, und genau, tue und mache und das, man kann es lernen. Also und wenn ihr unser, ja, Podcast hört oder viele haben gesagt, oh, danach war es gar nicht so schlimm, da habe ich das einfach gesagt. Also manchmal, das ist, ja, wirklich wichtig, ist es ein ganz kleiner, ja, Impuls, was es nur braucht.
Ja.
Dann, ja, traut man sich irgendwas zu machen und nimmt die Maske runter und dann kann der Partner oder die Partnerin sagen, oh, dann kann ich das auch.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, weil du es jetzt ja gerade empfohlen hast, vielleicht geht es anderen Leuten ähnlich, deswegen spreche ich es jetzt einfach mal laut aus. Ich habe tatsächlich die ein oder andere Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, auch schon mal an Bekannte oder Freunde, ah, oder so weitergeleitet, weil ich so das Gefühl hatte, oh, okay, die können da bestimmt was mit, mhm, anfangen. Also, mhm, das so. Dann habe ich aber, ich habe echt lange überlegt, ob ich es mache, weil, ja, ich dachte, oh, ist das jetzt übergriffig, kann man das machen?
Einmischung vom
Feinsten. Einmischung. Ich meine, die haben sich natürlich mir vorher schon in irgendeiner Form auch offenbart. Genau. Das habe ich jetzt nicht so völlig aus heiterem Himmel gemacht, aber nichtsdestotrotz hatte ich auch da so eine leichte Hürde und habe so gedacht, ah, kann man das machen? Aber du hast es jetzt gerade auch irgendwie ja empfohlen.
Die Leute sind eigentlich dankbar. Also nicht nur eigentlich,
ja,
sondern...
Ja, das war auch mein Eindruck.
Weil sonst können die ja, ja sagen, ach, das war ja nett oder so, aber mit uns hat es nichts zu tun. Nein, nein, okay. Aber ein Angebot, das finde ich wichtig.
Ja,
das
genau.
ist auch das, wir wollen ja heute einen kurzen machen, ne? Aber ja, nur ganz kurz. Ja, dieses... oft geht es darum, ein Angebot zu machen. Den Partner oder der Partnerin. Mhm. Ich habe hier was ich gerne sagen möchte und dann gehe ich rüber und tue das. Und in Wirklichkeit ist das ja ein Angebot, in der Beziehung was zu verändern, was mich vielleicht stört oder was mir leid tut oder weh tut. Es ist ein gutes Angebot, wie auch jedes sexuelle Angebot in der Partnerschaft, wo die Leute sagen, oh, ich bin so oft ja. abgelehnt worden. Das nenne ich ja. immer, nimm doch dein gutes Angebot denn und geh weg. Du bist ja nicht falsch. Du hast ja. eine Absage bekommen, einen Korb und wenn du nur 34 Absagen hintereinander bekommst, dann musst du vielleicht was sagen, aber ansonsten nimmst du dein gutes Angebot und gehst mit deinem guten Angebot weg, weil du hast was Gutes getan. Auch wenn du
genau.
solche Sachen...
Also es ist nichts Übergriffiges, nee. Ne? Oder es ist wirklich, es ist ein Angebot und als solches muss man es auch selbst dann verstehen. Das ist so irgendwie, ja, ein Gedankenanstupser oder mal vielleicht auch den Blick in eine andere Richtung
besser
zu schärfen.
Besser als, ich sag jetzt einen Standardsatz, du Schatz, du musst jetzt echt was tun gegen dein Problem.
Ja,
wie läuft das? Da sage ich, wie die andere Person drauf ist und ich bestimme und ich setze mich über diese Person.
Ja.
Anstelle, wenn du sagen könntest, ich möchte dir was ganz Wichtiges sagen, was du dir vorher überlegt hast, also geschrieben oder gesagt, und dass wenn gesagt, die Person sehen kann in deinem Gesicht, dass du es jetzt meinst. Da kannst du wirklich, dann sagst du, ich muss dir unbedingt etwas sagen. Ich mache mir schon lange Gedanken über unsere Sexualität, ja, weil mir fehlt was. Und ich überlege manchmal, kann es sein, dass du, weil du sehr viel Porno schaust und das oder auch überhaupt, machst du es eigentlich mit dir selber oder hast du nur auf mich keine Lust? Oder wenn man das weiß, dass die Person Porno guckt, kann es sein, dass dieses Ganze, was du da vom Bildschirm machst, irgendwie beeinflusst, dass wir uns weniger jetzt berühren, also da, als Fragen formuliert und mit Ausgangspunkt in einem selbst. Das ist immer erlaubt, in einem freundlichen, guten Ton. Und wenn die andere Person ausflippt, dann muss man gucken, wie lange man das noch mitmacht. Und dann kann es sein, dass man sich trennen muss. Aber dieses Sagen, das, also das war eine schnelle Trennung jetzt, aber als Endpunkt, gehört werde, wenn ich Dinge nicht aussprechen darf in einem ordentlichen Ton, wenn meine Bedürfnisse immer auf der Strecke bleiben und, dann muss ich doch auch was tun irgendwann. Dann kann ich mich ja fast freuen,
also dass ich die andere Person
ausflippt, weil dann merke ich es früher als
später. Also irgendwas mal initiieren, um aus dieser Schleife, in der man dann oft so festhängt, auch mal rauszukommen, aus dieser oft Elendsschleife. Und das hat auch dann nichts mit, weil dieser Vorwurf, oder ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder ob das auch in diesem Stahl-Nast-Interview war, so dieses, da kommt ja dann schnell irgendwie so der Nast, genau, der hatte das gesagt, da musste ich jetzt gerade nochmal dran denken, weil wir jetzt auch drüber gesprochen haben, der sagt dann, die Frauen, die wollten mich dann therapieren. So als Vorwurf ist ja so ein Klassiker auch. Ich glaube, dass also in der Form, das hat nichts damit zu tun. Ne? Es ist ein Angebot. Also es ist ein Angebot, auch mal auf das Gemeinsame zu schauen, ist das alles noch so passig und so, ohne aneinander darum doktern zu wollen.
Ja, nur gleich. Ich glaube tatsächlich, dass er recht hat, dass viele Leute das so tun. Da Frauen ja mehr gelernt haben, oft zu sprechen, sie sollen sprechen, sie sollen sich um die psychologischen Probleme anderer kümmern. Männer haben das eher gelernt, das nicht zu dürfen. So, und deswegen haben Frauen die Tendenz zu analysieren und breit zu treten und dem Mann dann das so zu sagen, das ist das Problem. Die haben vielleicht recht, aber die sagen es so, dass er eigentlich nur wegrennen kann.
Ja, okay.
Weil er wird bevormundet und die wissen besser Bescheid als er. Meinetwegen, auch bei Alkohol, Droge und so weiter, Sucht, weiß sie das auch besser, weil sie außenstehend ist und sehen kann, da läuft was nicht. Also deswegen auch dieser Ratschlag, den ich letztes Mal gemacht habe, wenn Partner und Partnerinnen sprechen darüber, mal hinhören, was die Umgebung sagt, weil die sieht was du vielleicht selber nicht siehst.
So. Genau. Und ein Angebot machen. Ich finde das sehr schön, du das gesagt hast. Ich finde, das klingt irgendwie sehr, sehr sympathisch. Einfach mal ein Angebot machen, ohne gleich allzu sehr ins Therapeutische vielleicht dann abzugehen.
Nicht im Streit, sondern in Ruhe darüber nachdenken, wie kann ich das hier sagen, dass es kein Vorwurf ist, eher als Frage formuliert, dass die andere Person eine Chance hat zu reagieren und nicht gleich in die Abwehr gehen muss und in die Scham und so weiter.
Und so weiter und so fort. Das finde ich ist ein wunderbares Schlusswort. Also ich finde, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Damit, glaube ich, kann jeder am Ende hoffentlich irgendwie zumindest ein bisschen was anfangen und hat eine Idee für sämtliche Krisen, die man so vielleicht als Paar auch durchsteht, irgendwie da einen Ausstieg zu kriegen.
Ja.
Nicht nur im Kontext mit Sucht.
Weißt du was?
Wenn es
bevor
trotzdem,
du jetzt wie immer die E-Mail-Adresse sagst.
Du hast recht. Das wollte ich gerade.
Findest
was hast du noch im
findest
Köcher?
Findest du, dass wir nächstes Mal den Beckenboden machen oder den Dreier?
Oh.
Ich mache jetzt Werbung. Tja. To be continued.
Ja.
Jetzt denken alle, ich will den Dreier, ich will den Dreier. Und, die, und wir sagen,
und dann machen wir, sage ich jetzt, dann machen wir doch den Beckenboden.
Ja. Okay, ich sage einfach, wir bestimmen es noch nicht. To be continued. Seid überrascht.
To be continued, genau.
Bis dahin. Irgendwas, R&D. Was sagst du bitte?
Das mache ich. Ja, ich mache, das ist mein Part. Den lasse ich mir jetzt auch nicht aus der Hand nehmen. Also solltet ihr Fragen haben, Wünsche, auch Themenwünsche, wenn wir irgendwie über irgendwas noch nicht gesprochen haben, dann schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse achcom@rnd.de oder neuerdings auch gern über unseren Insta-Account. Auch da gibt es die Möglichkeit, Direktnachrichten zu senden. wir freuen uns über jede Zuschrift und bemühen uns nach wie vor auch wirklich alle Fragen zu beantworten, sobald es thematisch sich gut einbauen
Und weißt lässt. Du was? Jetzt darf ich noch ein anderes Schlusswort. Jetzt bin ich ganz frech, weil du hast mich gerade an was erinnert, was ich öfter mache, falsch mache. Deswegen sagst du auch ganz klar immer diese E-Mail-Adresse, weil ich habe ja ein Spiel entworfen, ein erstes, das ja doch heißt. Aber jetzt habe ich so ein Gesellschaftsspiel, was sich tatsächlich gut eignet, lustig, entspannt über die verschiedene Themen, so Liebe, Beziehung, Sexualität, was man aber dummerweise, als es auf den Markt kam, ja nicht spielen konnte, weil man das bevorzugt von 4 bis 6 Leuten spielen lässt. Oder man spielt.
Ah, wie blöd.
So, und wegen Corona konnte man das nicht spielen. Und jetzt kommen ja vielleicht ein paar Lockerungen, dass man kann auch mit zu dritt spielen, man kann auch zu zweit spielen, das sagten Leute auch, das ist toll. Aber es gibt so anonyme Runden da drin und die bringen einfach mehr Spaß. Wenn man die mit 3, 4 Leuten, also von 4 bis 6 Leuten spielen. Und jetzt kommt's. Immer wenn ich das sagen soll und auch eine Rechnung schreibe für diesen Podcast, Caro, dann schreibe ich immer, ach was, weil so heißt mein Spiel.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hau auch den Namen nochmal raus, sonst weiß ja keiner, nach was er suchen
und
muss.
Und weißt du was, ich sage immer mein Podcast, ach was. Nein, ach komm, das ist die reine Verwirrung für mich. Deswegen ist es gut, wenn du das immer sagst. Also das Spiel heißt,
und ich entwirre es jetzt nochmal.
Ach was.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich entwirre es jetzt nochmal für die Hörer. Das Spiel heißt genau, ach was. Ja.
Und es gibt's bei Amazon, wer bei dem Riesen gerne einkauft, aber auch bei mir im Shop. Aber das ist also wirklich zum Thema, Caro, das passt, weil das ist ein kleines, witziges, unbefangenes sich beschäftigen mit Dingen, wo du ein bisschen probieren kannst, was preiszugeben, auch anonym und so weiter. Also es sind nicht nur Sexfragen, es gibt ja auch, also jetzt kommt eine Frage, es sind verschiedene Runden, aber eine, man schätzt immer was ein. Man antwortet selber anonym mit einer 1 bis 4, wie viel die Aussage auf mich trifft, und die anderen schätzen ein, wie viel und so weiter. Und eine Frage, die liebe ich einfach, das ist zum Beispiel, ich fühle mich auch ungeduscht wohl. Und jetzt lege ich hin eine 1 bis 4, aber die anderen müssen einschätzen, ob ich eine 1 bis 4 bin. Und dann wird umgedreht und so weiter. Oder in der Runde mit der Anonymität, da ist auch zum Beispiel, ich habe einen Orgasmus vorgespielt. Das ist ja diese Geschichte, die wir hatten. Meine Assistentin und ich, wir haben gemeinsam dieses Spiel, also die Fragen und so gemacht. Mhm. Und wir saßen und spielten das. Ich sage jetzt auch nicht mit wem, aber es waren jedenfalls 2 Frauen und 2 Männer. Und dann habe ich die Karte gezogen, also ich habe einen Orgasmus vorgespielt, und das war in der anonymen Gruppenrunde. Ich lege das dann in die Mitte und schreibe, ich habe einen Orgasmus vorgespielt. Jetzt müssen alle 4, die da spielten, sagen, anonym mit ihren Ja-Nein-Dingern, ich habe 1 bis 4, aber ich habe auch Ja und Nein. Und da lagen dann 2 Ja's und 2 Neins. Hat gleich
schon
gesagt,
gehen die Spekulationen
los.
Ach
was, hat sie gesagt, das ist doch klar. Ach was, das sind doch die beiden Frauen, und die beiden Männer haben das nicht gemacht. Die beiden Frauen, nun war ich ja eine der 2 Frauen und ich habe noch keinen vorgespielt. Und ich saß dann und dachte, sage ich jetzt was, weil jetzt zerstöre ich ja ein bisschen die Anonymität, aber es ist ja meine Assistentin. Und dann sagte ich, ja, also ich war es nicht. Dann guckte sie auf die beiden Männer, wie abgeschossen, die wusste jetzt, ein Mann spielt vor. Und da wollte sie doch wissen, ob es...
Da gibt es bei mir tatsächlich auch gerade eine kleine Irritation.
Richtig. Und das Ding war, jetzt sage ich nicht, wie es ausging, anders als die Person, die es denn war.
Ja.
Das war ein Mann. Und er hat gesagt, einmal vor 7 Jahren, ich war betrunken, ich wollte, dass es endet. So, das ist auch ein perfekter Schlusssatz. Aber das war super lustig. Ja. Und wir wissen unter Umständen nicht, jetzt wer es war. Also wenn, man weiß es nicht. Also das wird nie aufgelöst.
Also wer mal einen ganz unverkrampften Zugang zu Sexualität oder zu Themen rund um Sexualität haben will oder einen spielerischen Zugang, dem sei dieses Spiel empfohlen. Bei dem anderen Spiel, das heißt, hattest du auch kurz erwähnt, doch, geht's dann tatsächlich schon so ein bisschen mehr ans Eingemachte.
Ja,
ne? Also
das
ist aber auch toll.
Zwei Leute, das ist ein Intimitätsspiel. Aber
genau,
das
hast du mir geschenkt, das ist auch sehr empfehlenswert.
Ich schenke dir auch das hier. Ich schenke dir auch das hier, weil das ist einfach lustig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und wenn du zugibst, anonym, ich fühle mich auch ungeduscht wohl. Ja, das, da weißt du, wer gibt das schon gerne zu? Weißt du,
ja, und das ist so, ich bin da, also ich muss sagen, ich stelle auch immer wieder fest, also das ist jetzt, jetzt kommen wir doch wieder nicht zum Ende. Jetzt haben wir wieder noch so ein Fass aufgemacht hier. Gleich. Aber ich muss das auch sagen, und das scheint eine riesen, weil ich habe gerade gehört, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ich bin tatsächlich auch ein sehr Scham, ich will jetzt nicht sagen freier Mensch.
Man hat natürliche Scham.
Aber ich habe da auch wenig, die natürliche Scham ist natürlich da, aber was das angeht, ich bin da auch so... so schamfrei tatsächlich. Und das hat aber auch wirklich, das passt so, weil ich vorhin mit meinen Eltern zusammen telefoniert habe, zu dritt.
Ja.
Ich oute mich jetzt hier mal. Und die sind halt auch so. Ne? Also ich bin auch so, wie du es vorhin kurz gesagt hast, das war bei uns einfach auch total offen. Da wurde rausgehauen, auch zum Thema Sexualität, was den Menschlein gerade so durch den Kopf ging. Auch immer mit so einem gewissen Witz, aber ohne sich lustig zu machen. Das hat extrem großen Einfluss. Also und deswegen ist das jetzt für mich auch kein Problem, die Frage zu beantworten, ob ich mich ungeduscht fühle.
Nee, ach wunderbar, du bist ja cool. Aber das siehst du mal, so unterschiedlich sind die Menschen nämlich. Und man darf so sein, wie man ist. Und das Gute in dem Spiel ist, es ist anonym. Und also nicht alle Runden, aber die wichtigsten, wo es an die Sache geht und an so intim, also so Fragen wie ich fühle mich ungeduscht oder so, ja, also da gibt's, es ist anonym. Aber das bringt Spaß, weil man beginnt zu gucken, wer ist es und wer verrät sich jetzt?
Ja. Mann, Frau kann sich da mal so ein bisschen hervorwagen, ne? Erstmal so.
Gut,
Ist eine super Möglichkeit. So, damit aber nun wirklich für heute sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's ganz gut, ihr alle.
Ganz
bis
gut. Bald. Von mir auch. Tschüss.
Juhu. Ciao. Psst. An Marlene. Wir nehmen den Dreier.